Vor 6 Jahren, 2018, endete der Prozess. Eure Arbeit macht ihr aber weiter. Womit habt ihr euch in den letzten 6 Jahren beschäftigt, Caro?
Ja, leider ist es ja schnell sehr deutlich geworden, dass mit der Selbstenttarnung des NSU und der erfolgten Aufarbeitung und Nichtaufarbeitung des NSU die Kontinuität von rechten Terror nicht abgeschlossen war. Im Gegenteil, wir haben seitdem viele weitere Tote zu beklagen. Ich denke dabei an den Mord an Walter Lübcke, an das antisemitische, rassistische und frauenfeindliche Attentat von Halle und Widersdorf und natürlich an den rassistischen Anschlag von Hanau. Und ich denke aber natürlich auch an die völkische Mobilisierung, die wir seit ungefähr 10 Jahren hier in Deutschland erleben. Und das heißt, das Themenfeld, dem wir uns widmen, rechter Terror und NSU-Komplex, ist nicht abgeschlossen. Und das heißt, wir haben uns nach dem Ende des ersten NSU-Prozesses eben entschlossen, weiterzumachen, sowohl an der Aufarbeitung des NSU-Komplexes als auch an der Aufarbeitung von rechten Terror. Das heißt, wir haben seitdem weitere Prozesse beobachtet, eben zum Mord an Walter Lübcke und zum Angriff auf Ahmed I. Wir haben den Halle-Prozess mitbeobachtet und wir beobachten auch Untersuchungsausschüsse, aktuell den zweiten NSU-rechter Terror-Untersuchungsausschuss von Mecklenburg-Vorpommern oder auch den Neukölln-Untersuchungsausschuss in Berlin. Das heißt, wir bleiben in diesem Themenfeld aktiv, um aufzuklären, aufzuarbeiten, aber eben auch, um daran zu arbeiten, dass rechter Terror verhindert wird in Zukunft.
Ja, du hast ihn gerade schon angesprochen. Der zweite NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Mecklenburg-Vorpommern ist Ende Mai zu Ende gegangen. Vielleicht kannst du noch mal kurz für uns, die gerade nicht so im Thema sind, erläutern, warum es in Mecklenburg-Vorpommern einen NSU-Untersuchungsausschuss gab.
Also er ist noch nicht ganz zu Ende. Er hat nur das Thema NSU vorerst abgeschlossen. Jetzt geht es in Mecklenburg-Vorpommern um Nordkreuz, also ein weiteres wichtiges Thema. Also der Untersuchungsausschuss, der tagt weiterhin, wir beobachten ihn auch weiterhin. Es war ganz wichtig, dass es in Mecklenburg-Vorpommern einen Untersuchungsausschuss gibt, denn dort hat der NSU 2004 am 25. Februar Mehmet Turgut ermordet in Rostock. Und er hat dort auch 2 Banküberfälle begangen, nämlich in Stralsund. Und da wurden besonders hohe Summen auch erbeutet und sind auch die einzigen Banküberfälle außerhalb sozusagen des Wohnumfelds des NSU. Insofern gibt es da viele Fragen nach Netzwerk. Wer hat den Mord an Mehmet Turgut ermöglicht? Wer hat diese Banküberfälle ermöglicht? Wie sieht das aus? Und deswegen musste dort unbedingt ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden. Es gab jetzt 2 zum Thema und Mecklenburg-Vorpommern war dann das vorletzte Tatortland, was dann nachgerückt ist. In Hamburg gab es bis heute als einziges Tatortland des NSU, dort wurde Süleyman Taschkeprü ermordet, eben keinen Untersuchungsausschuss. Und genau, darum ging es dann in den letzten Jahren in Mecklenburg-Vorpommern. Es wurden sich die Ermittlungen nach dem Mord an Mehmet Turgut angesehen. Wir konnten feststellen, dass auch in Mecklenburg-Vorpommern Ermittlungen gegen den Betroffenen, gegen die Familie, gegen das Umfeld im Vordergrund standen. Insofern ordnet sich dieser Mord sehr stark in den NSU-Komplex mit ein. Es gibt also große Parallelen zu den anderen Morden. Es ging aber auch um die neonazistischen Strukturen ab den 1990er Jahren in Mecklenburg-Vorpommern, die das Ganze erst ermöglicht haben. Und es ging nochmal um so einzelne Verbindungen des NSU dort in den Nordosten. Und da gab es einige Puzzleteile, die da zum Vorschein gekommen sind. Geklärt ist aber auch dort nicht alles. Insofern gilt wie für den gesamten NSU-Komplex auch in Mecklenburg-Vorpommern, dass kein Schlussstrich unter den NSU gezogen werden darf. Das ist ja auch die zentrale Forderung nach der Urteilsverkündung vor 6 Jahren.
Was seht ihr aus zivilgesellschaftlicher Perspektive als notwendig an, um diesen Schlussstrich eben zu verhindern?
Es muss weiterhin erinnert werden, es darf nicht vergessen werden, was passiert ist. Die Ermordeten dürfen nicht vergessen werden, es darf aber auch nicht die Verantwortung der Behörden und der Gesellschaft in Vergessenheit geraten. Und die Aufarbeitung und Aufklärung muss eben weiter vorangetrieben werden. Also das heißt, die offenen Fragen nach Netzwerk des NSU, wie war das möglich, wer hat da mitgeholfen, die Fragen nach der Verantwortung der Behörden, die müssen weitergestellt werden. Und ganz wichtig, es müssen Konsequenzen aus den Antworten, die wir schon haben, gezogen werden. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Bei den Antworten darf es eben nicht bleiben, sondern es muss Konsequenzen geben. Es muss sich was ändern, sodass rechter Terror eben nicht weiterhin möglich ist. Und das ist so die ganz große offene Stelle. 6 Jahre nach der mündlichen Urteilsverkündung da in München ist eben viel zu wenige Konsequenzen gezogen worden. Und das sieht man immer auch dann, wenn weiterer rechter Terror eben nicht verhindert werden konnte. Da sehen wir dann eben wieder in München, auch in Hanau, in Halle mit den Betroffenen, mit den Angehörigen, der Umgang durch die Behörden, der ist weiterhin ja absolut inakzeptabel. Da hat sich nichts geändert und es wird auch weiterhin nicht für eine lückenlose Aufklärung dieser Fälle gesorgt. Also das hat sich seit der Selbstenthüllung des NSU, aber eben auch seit dem Prozess nicht genug geändert. Da sind nicht genug Konsequenzen gezogen worden und das bleibt eben weiterhin ganz offen.
Ja, gerade mit Blick auf diese staatlichen Sicherheits- und Justizbehörden, die fallen ja auch oder sind im Zusammenhang mit dem NSU auch mit Fällen von Mitschuld aufgefallen oder dadurch, dass sie rechte Gewalttaten nicht anerkennen oder sie runterspielen. Wie nehmt ihr die Reaktion der Institutionen auf die Ergebnisse der unterschiedlichen Untersuchungsausschüsse wahr? Ist das so ein, ja, wir klopfen uns auf die Schulter und das haben wir gut gemacht, wir sind dran, oder wie sind die Reaktionen?
Ja, also so ein Schulterklopfen ist auf jeden Fall das, was man am meisten wahrnimmt, und zwar auf sozusagen allen Zeitebenen. Also wenn VertreterInnen der Behörden in Untersuchungsausschüssen auch in Prozessen aussagen und dann zurückblicken auf ihre Ermittlungen, dann wird immer gesagt, nee, wir haben alles ganz richtig gemacht, es war alles ganz toll, wir haben überhaupt gar keine Fehler gemacht. Also da wirklich die allerwenigsten BeamtInnen räumen da überhaupt irgendwelche Fehler ein oder entschuldigen sich gar. Das heißt, da geht es mit dem Schulterklopfen los. Und wenn man dann eben nachfragt, was sind denn dann für Konsequenzen gezogen worden, wobei man natürlich schon die Frage stellen kann, wenn jemand behauptet, man hat gar keine Fehler gemacht, ist die Person dann überhaupt oder ist die Behörde dann überhaupt bereit, Konsequenzen zu ziehen? Jedenfalls wird dann wieder als nächstes behauptet, ja, wir haben uns das ganz genau angeguckt, es läuft jetzt alles anders. Und man kann das dann eben leider überprüfen, wenn es wieder zu rechten Terror kommt, wenn der eben nicht verhindert werden kann, was ja schon die erste Konsequenz wäre, wie kann man rechten Terror verhindern? Das passiert eben nicht. Und dann bekommt man eben Einblick und sieht dieses Schulterklopfen. Das beruht eben nicht auf einer Faktenbasis oder so, sondern es ist einfach eine vorgeschobene Behauptung in den allermeisten Fällen. Das ist natürlich eine Antwort, die kann man nicht ganz einheitlich über alle Behörden, über die gesamte Justiz sozusagen geben, sondern das teilt sich auch nochmal so ein bisschen auf. Aber in der Gesamtschau würde ich schon eher sagen, da wird sich auf die Schulter geklopft, anstatt wirklich Konsequenzen zu ziehen. Da werden warme Worte gefunden, aber die haben eben überhaupt keine Auswirkungen darauf, wie es dann weitergeht. Und das bleibt eben etwas, wo weiterhin Druck gemacht werden muss, dass sich das ändert.
Okay, also die Mehrheit der Institutionen sagt eben, ja, haben wir gut gemacht, wir haben das jetzt aufgeklärt. Aber ich habe es jetzt so verstanden, dass es eben auch Institutionen gibt, die vielleicht selbstkritischer damit umgehen. Ist das richtig?
Teils. Also es gibt manchmal größere Selbstkritik von einzelnen BeamtInnen, die sich dann tatsächlich auch vor dem Untersuchungsausschuss entschuldigen, die an der Aufklärung tatsächlich mitwirken. Aber ja, das ist eben eher vereinzelt der Fall. Größtenteils ist das, was an Aufklärung in den letzten Jahren gekommen ist, sozusagen, das ist alles erkämpft worden, und zwar gegen die Institution und gegen die Behörden, gegen die einzelnen BeamtInnen und auch zum Teil gegen die Politik. Also ich würde sagen, das ist das, was da am meisten hervorsticht, dass Aufklärung versprochen wurde und dann musste sie eben Stück für Stück erkämpft werden. Im NSU-Prozess war das etwas, was die Nebenklage, also die überlebenden Betroffenen und ihre anwaltlichen Vertretungen sehr stark gemacht haben. Der Senat und die Bundesanwaltschaft haben da im Prozess stark gemauert. Die waren nicht interessiert an Aufklärung und ja, der Nebenklage ist gelungen, zumindest ein Stück weit dort Aufklärung zu erkämpfen durch Beweisanträge und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist so ein ganz starkes Bild dafür, wie die Aufklärung im NSU-Komplex insgesamt gelaufen ist. Alles, was wir wissen, ist eben erkämpft worden von den Betroffenen, den Angehörigen, ja, von AntifaschistInnen, JournalistInnen und auch engagierten Abgeordneten in den Untersuchungsausschüssen. An denen hängt es natürlich auch. Aber freiwillig wurde da wenig gegeben.
Wir sprechen ja heute auch, weil die Urteilsverkündung eben 6 Jahre her ist und damals hat Beate Zschäpe von den TäterInnen, die im Kontext vom NSU-Prozess verurteilt wurden, sie hat die höchste Strafe erhalten, lebenslänglich, und jetzt heißt es aktuell, sie und ihre AnwältInnen arbeiten an einer vorzeitigen Entlassung. Wie wird das entschieden und wie schätzt du ein, sind da die Chancen, dass sie tatsächlich früher entlassen werden könnte?
Ja, ich bin ja keine Juristin, deswegen kann ich das nicht hundertprozentig einschätzen. Also sie ist zu lebenslänglicher Haft mit besonderer Schwere Schuld verurteilt worden. Das ist nochmal wichtig, weil dann die Haftprüfung und so weiter nochmal anders läuft, als wenn man zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. Also ihr ganzes Handeln in den letzten 1,5 Jahren oder im letzten Jahr ist genau so zu beurteilen. Sie möchte raus aus der Haft möglichst schnell und gleichzeitig möchte sie aber ziemlich deutlich weiterhin das Netzwerk des NSU schützen. Sie macht zwar Aussagen, aber diese Aussagen sind deutlich von der Taktik getragen, dass da die Haftprüfungen günstig für sie ausfallen sollen und nicht von einem Aufklärungswillen. Und gleichzeitig, das wird eben auch von den AnwältInnen, der Angehörigen, von Angehörigen selbst kritisiert, werden die Angehörigen sehr schlecht nur informiert darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Sie haben da kein Mitspracherecht, sie werden dazu nicht gehört. Das muss sich dringend ändern. Und insgesamt ist es so, dass dann eben, ich glaube, das Oberlandesgericht München, was Beate Zschäpe eben verurteilt hat, dann diese Haftprüfung vornimmt und eben genau das anschaut, was ist seit Haftantritt passiert, wie hat sie sich verhalten. Und da ist eben ihr Verhalten offensichtlich von der Hoffnung getragen, dass ein günstiges Urteil sozusagen für sie gibt. Man muss eben bedenken, sie saß seit 2011 schon in Untersuchungshaft und deswegen sprechen wir eben jetzt schon 6 Jahre nach der mündlichen Urteilsverkündung darüber, wie es aussieht mit einer Haftentlassung sozusagen.
Ja, aufklären hast du jetzt auch öfter gesagt oder Aufklärung das Stichwort und in eurem Leitbild quasi ist es so auch festgeschrieben, aufklären und einmischen, das betont ihr immer wieder. Da hätte ich 2 Fragen zu, einmal zur Aufklärung jetzt auf Seite auch vielleicht unserer HörerInnen, die mit dem Thema nicht so vertraut sind. Das ist ja wirklich ein riesiger Komplex, der wahnsinnig kompliziert ist und extrem weite Kreise gezogen hat. Was würdest du empfehlen, wie man sich am besten dem Thema erstmal nähern kann, um selber eben die Erinnerung wachzuhalten? Und zum Einmischen würde ich fragen, was wünschst du dir von HörerInnen oder von der Zivilgesellschaft, was sie aktiv machen könnten?
Man kann sich mit Büchern beschäftigen der Angehörigen und Betroffenen. Semir Şimşek hat ein Buch geschrieben, Schmerzliche Heimat. Es gibt das Buch Unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen, wo Texte von Angehörigen und Betroffenen versammelt sind. Das sind ganz wichtige Bücher, mit denen man sich eben dem Thema nähern kann. Wir haben auch ein Buch geschrieben, es heißt Aufklären und Einmischen, tatsächlich über den NSU-Prozess, wo wir den NSU-Komplex sozusagen anhand des Prozesses erklären. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Einstiegslektüre. Und wir versuchen aber auch auf unseren Social-Media-Kanälen, unserem Podcast, in unserem Newsletter stetig darüber zu informieren, über den NSU-Komplex, über rechten Terror, über rechte Ideologien, über das, wie es eben hier gerade in Deutschland läuft rund um das Thema. Also das heißt, wenn man uns da folgt, kann man die Beschäftigung damit so ein bisschen im Alltag integrieren und immer mehr lernen sozusagen. Also das heißt, man muss gar nicht alles erstmal lernen und wissen, bevor man da sich einmischen kann. Das ist ja sozusagen der nächste Schritt. Und ja, was kann man sich wünschen, was kann man machen? Man kann eigentlich ganz unterschiedliche Konsequenzen für sich selber aus diesem Themenkomplex dann ziehen. Also das heißt natürlich einmischen im Alltag. Man kann sich ja mal in der eigenen Stadt, in der eigenen Region umschauen. Wie sieht es da eigentlich aus mit der Geschichte von rechten Terror? Was kann man da eigentlich aufarbeiten? Das ist etwas, was bundesweit seit Jahren passiert, dass sie Initiativen, lokale Initiativen gründen, auch als Lehrer aus dem NSU-Komplex, aber die sich gar nicht erstmal mit dem NSU vordergründig beschäftigen, sondern die Geschichte rechten Terrors bei ihnen in der Stadt, bei ihnen in der Region eben aufarbeiten. Das ist etwas, was man machen kann. Ja, und natürlich an den Jahrestagen, aber auch im Alltag an die Ermordeten erinnern. Das ist ganz wichtig, dass sie eben nicht in Vergessenheit geraten. Die Selbstenttarnung des NSU liegt jetzt schon lange zurück. Man merkt, dass ja, sich viele gar nicht daran erinnern, was passiert ist. Diese Erinnerung wachhalten ist ganz wichtig. Aber natürlich auch rechte Ideologie insgesamt zurückzudrängen in der Gesellschaft, um eben rechten Terror die Grundlage zu entziehen. Weil das haben wir ganz zentral gelernt. Aller rechter Terror hat eine Rückendeckung in der verbreiteten rechten Ideologie in der Bevölkerung. Sie fühlen sich dadurch bestärkt. Und wenn man das schafft, zurückzudrängen, dann geht auch rechter Terror zurück. Und insofern kann man sich da eben verschiedene Ebenen raussuchen, auf denen man tätig werden kann, auf denen man sich einmischen kann. Und das wünschen wir uns auch von allen, dass wir uns da alle zusammentun zu solidarischen Bündnissen und dem eben entgegentreten.